Hi, ich bin Diana.
Und ich bin Christian.
Und wir sind deine Gastgeber hier im Aufgebaut-Podcast. Hallo Christian.
Hi Diana, wie geht's?
gut. Wieder mal ein langes Wochenende gehabt, Pfingsten. Ich muss sagen, ganz schön viele Feiertage irgendwie.
Ja, aber ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ich meine, die Arbeitswochen werden kurz und die Praxisumsätze, an denen sieht man es auch.
Das stimmt.
Aber... Ach, ich finde das immer so ein ganz gutes Durchatmen, wenn Weihnachten ist schon eine Weile her, die Sommerferien sind noch eine Weile hin.
Ja, zumal bei schönem Wetter, ne? Kann man schön Garten genießen, Ausflüge machen.
Wenn wir Sommer hätten, wäre es geil, ja.
Ja, Kinder sind ja auch meistens zu Hause aus. Eine 4-Tage-Woche wird ja meistens eine 3-Tage-Woche, weil der Kindergarten beschließt, wir machen noch den Brückentag zu.
Ja, die Lehrer machen natürlich am Freitag auch immer irgendwie Konzeption oder irgendwas, ja klar. Ich würde es nicht anders machen.
Genau, aber ja, umso schöner, dass wir trotzdem heute aufnehmen. Letzte Woche mussten wir leider schieben, da ich keine Stimme hatte. Jetzt bin ich wieder in der Lage, mit dir eine Folge aufzunehmen und freue mich sehr. Heute wollen wir ja zum Thema Fachkräftemangel sprechen. Natürlich nicht klassisch, ich glaube, das Thema kann keiner mehr hören, ist 10 Jahre alt. Aber es ist ja aus unserer Sicht sehr akut, ne? Nicht nur in der Dentalbranche, wo es jetzt echt spürbar geworden ist aus meiner Sicht und ich glaube auch aus deiner, sondern einfach überall. Also wir waren gestern im Rheingau unterwegs und ich glaube, du auch.
Ja, ja.
Und unabhängig voneinander hatten wir auch wieder Erlebnisse, wo man das spüren konnte.
Ja, ja, also man merkt es einfach in den Restaurants, ne, dass das Weizenbier dauert einfach ewig, bis es kommt. Selbstbedienung, Obergeschoss nicht geöffnet wegen Fachkräftemangel, also ist schon Wahnsinn. Und auch tatsächlich einfach Restaurants, die zumachen, weil sie die Leute nicht mehr gefunden haben.
Ja. Ja, wir hatten auch ein Riesendrama. Wir haben nämlich nicht nur eine Dreiviertelstunde auf die Getränke gewartet, sondern am Ende noch ein Eis für die Kinder bestellt und ihnen in Aussicht gestellt. Nachdem es nach 45 Minuten nicht kam und mir gesagt wurde, dauert noch, ja, weil sie eben zu wenig Leute hätten, habe ich dann gesagt, okay, wir bestellen das wieder ab.
Oh, sehr gut.
Ja, kannst dir ungefähr vorstellen, was los war. Aber ja. Genau, es ist einfach überall, ne? Kindergarten, Schule, Hotels, ne? Wir haben es an der Weihnachtsfeier schon gespürt. Entweder sind keine Leute da oder unqualifizierte Leute und ja, ebenso ist es eben auch in der Zahnarztpraxis zu spüren. Und ich habe das Gefühl, dass sich eigentlich fast alle Gespräche mittlerweile darum drehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es ist schon echt präsent geworden.
Ja, es ist das dominierende Thema, weil wir natürlich ja, am Ende des Tages hört sich jetzt blöd an, aber wir produzieren Zahngesundheit und oder Heilung und das passiert mit Händen und dafür brauchen wir Zeit, ne? Leute, die in der Praxis am Stuhl irgendwelche Handlungen unternehmen und alle anderen Themen, Marketing und Patienten und Preise und ich weiß nicht, egal was man in der Praxis so treiben kann, das ist alles komplett irrelevant, wenn keine Menschen mehr am Stuhl anderen Menschen Zahngesundheit ermöglichen können, dann ist das alles, brauchen wir das alles nicht mehr.
Das heißt, für alle, die bei der Folge gedacht haben, oh nein, schon wieder Fachkräftemangel, nicht gerade mein Lieblingsthema, es sollte euer Lieblingsthema werden, denn es ist einfach essentiell, dass ihr ein Team habt, dass ihr Leute habt, mit denen ihr arbeiten könnt. Und ja, deshalb haben wir auch gesagt, wir machen nochmal eine Folge dazu. Wir sprechen natürlich zu dem Thema schon seit 10 Jahren, aber es ist wirklich akut. Ja, es ist spürbar und deshalb haben wir gesagt, wir wollen heute einfach nochmal das Ganze thematisieren. Zum einen, dass ihr es besser versteht, auch versteht, wie gravierend ist die Auswirkung und wo stehen wir gerade? Ist das der Anfang? Sind wir mittendrin? Ist das schon lange da? Verändert sich da was? Dann auch, wie wird es sich weiterentwickeln? Und wir wollen euch natürlich auch Lösungsvorschläge, Gedanken, Ideen mitgeben, wie man dagegen vorgehen kann, Lösungskonzepte, wie man dem Thema begegnen kann, um das entweder für sich selber oder vielleicht sogar in der gesamten Zahnärzteschaft zu lösen.
Ja, ich glaube, unsere Mutter, die ja auch sozusagen dieses Unternehmen hier sehr geprägt hat und uns selbstverständlich auch, die sagt immer, wenn man so ein richtig fieses Problem vor der Tür hat, ne, dann hat man ja keine Lust drauf, macht man die Tür schnell wieder zu. Aber sie hat immer die These, nein, wir müssen jetzt einmal dem Monster in den Rachen gucken, so richtig tief rein. Und dann wissen wir, okay, wie schlimm ist es, wie gefährlich ist das Monster, wie viele Zähne, wie groß ist der Hals, frisst es uns ganz. Und tatsächlich ist es so, wenn man einmal reingeschaut hat, ist der Schrecken nur noch halb so groß vielleicht, ne? Aber ich glaube, uns ist auch wirklich wichtig, dass ihr versteht, wie geht's weiter und wie schnell geht es wie weiter und was kommt da vielleicht auf uns zu? Weil ich glaube, so Fachkräftemangel ist so ein 1-0-Konzept. Ja, den haben wir auch schon seit Jahren. Aber ich glaube, macht einen großen Unterschied, ob wir jetzt in dem Bild bleiben, 0,5 haben oder 0,9 oder vielleicht über 1. Über 1 schießen, ja.
Genau. Ja, und deshalb wollen wir das Thema nicht nur in der heutigen Folge beleuchten, sondern auch in Teilbereichen in den nächsten Folgen tiefer eindringen. Da werden wir später nochmal was dazu sagen. Und wir sind auch der Überzeugung, dass wir das Thema nur gemeinsam lösen können. Also ihr als Zahnärzteschaft natürlich, wir mit dem, was wir beitragen können, mit unserem Wissen, mit unseren Daten, mit unseren Ideen, mit Plattformen, mit Initiativen, wollen euch natürlich auch unterstützen. Daher wollen wir euch jetzt gleich zum Anfang, bevor wir ins Thema einsteigen, schon mal aufrufen, euch in der Aufgebaut-WhatsApp-Community einzubringen, wenn ihr nicht schon Mitglied seid. Denn dort wollen wir das Thema auch nochmal zusammen mit euch diskutieren und gemeinsam Lösungen finden. Und wer weiß, vielleicht können wir irgendwie auch gemeinsam eine Initiative starten, um das Thema einfach proaktiv anzugehen. Also geht auf www.aufgebohrt-podcast.de und werdet Mitglied. Die Diskussion findet ihr in der Gruppe, dann zu dieser Episode und die werden wir auch in den Shownotes verlinken.
Genau so machen wir das. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Spirit der Episode, das werdet ihr auch später noch hören. Jeder einzelne von euch ist natürlich gewohnt, dass er dieses Thema und andere Themen in der Praxis irgendwie für sich löst. Ich glaube aber, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, ich glaube, wir haben hier auch in dem Thema die einmalige Chance und auch wahrscheinlich die Notwendigkeit, eben es nicht gegeneinander zu lösen und nicht meinen Fachkräftemangel zu lösen, indem ich dem von dem anderen von der anderen Praxis den Fachkräftemangel erhöhe, weil das ist am Ende ein sogenanntes Zero-Sum-Game. Also wir können uns dann gegenseitig im Kreis die Leute wegjagen, aber wir glauben eben sehr fest daran, dass ihr als Zahnärzteschaft da zusammenhalten könnt und zusammen das Thema lösen könnt und dann machen wir es lieber anderen Branchen schwer, als dass wir es uns gegenseitig in der Zahnmedizin schwer machen. Von daher, auf geht's in die aufgebaut WhatsApp-Community. Lasst uns da wirklich nicht nur diskutieren, sondern vielleicht kriegen wir, wie Diana sagt, gemeinsam auch Energie zusammen und einen Impuls hin und vielleicht können wir euch auch vernetzen, vielleicht können wir auch Partner, die in der Community schon drin sind, noch mit einbinden. Lasst uns schauen, dass wir da diesmal nicht nur Fragen klären, sondern wirklich auch vielleicht Handlungen auslösen.
Absolut. Aber du hast ja gerade eben schon gesagt, erstmal müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie schlimm ist es eigentlich wirklich. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir uns erstmal kurz mit der Situation beschäftigen, wie ist es jetzt. Ne? Natürlich ist das Thema schon lange da, aber wir wollen ja wissen, was hat sich verändert und auch warum ist es jetzt so spürbar.
Ich meine, hinter dem Ganzen steckt natürlich, das ist glaube ich jedem klar, die unsere demografische sozusagen Alterspyramide oder die Altersstruktur, die wir in unserer Bevölkerung haben. Ne? Das weiß jeder alternde Bevölkerung. Und nicht nur ist die Bevölkerung altert, sondern wir haben ja diesen Bauch von Babyboomern. Ich glaube, das ist jedem klar, aber zur Situationsbeschreibung gehört das. Und wenn wir uns angucken, wo dieser Babyboomer-Bauch jetzt steht, ich merke bei dem Wort Babyboomer, ist es irgendwie hat mittlerweile eine Konnotation. Also ich meine es jetzt einfach nur beschreibend. Wenn wir uns gucken, wo der steht, dann sehen wir auch, der ist jetzt nicht in Rente und wir kennen jetzt die Größe des Problems, sondern die Abgabewelle und die Renteneintrittswelle steht uns ja im Wesentlichen noch bevor. Ja, und das betrifft sowohl Zahnärzte, weil, und das haben wir an anderer Stelle schon mehrfach diskutiert, sehr viele von euren Kollegen in der Zwischenzeit Probleme haben, Käufer für ihre Praxen zu finden oder Käufer für die Praxen zu finden, die einen adäquaten Preis bezahlen. Und was mache ich, wenn ich keinen Käufer habe oder wenn ich einen Käufer habe, der mir einmal oder zweimal Jahresgewinn oder so zahlen will oder einmal Jahresgewinn zahlen will und nichts für meine Gegenstände? Naja, dann sage ich mir, gut, bevor ich jetzt an den verkaufe und noch ein halbes Jahr angestellt bleibe, kann ich die Praxis ja auch selber noch ein Jahr weiter betreiben, habe ich den Gewinn auch wieder. Das machen dann viele für 1, 2, 3, 4, 5 Jahre und anstatt, wie sie es vorhatten, mit 61 oder 63 in Ruhestand zu gehen, sitzen sie mit 68 oder 71 dann eben noch am Stuhl. Und von daher ist das nicht nur die Alterspyramide, sondern wir schieben auch so eine Welle vor uns her von Leuten, die noch nicht in Ruhestand gegangen sind, obwohl sie es längst hätten tun können. Bei den Zahnärzten, weil sie die Praxis nicht verkauft kriegen. Und beim Praxispersonal, wenn wir ganz ehrlich sind, weil es traditionell schlecht bezahlte Berufe sind oder schlecht bezahlt ist wertend, aber Berufe, die eher am Niedriglohnsektor oder sozusagen im unteren Einkommensdrittel zu verorten sind und sich viele Leute in den, sagen wir mal, in den Berufsbildern einfach nicht leisten können, mit 55 in Ruhestand zu gehen. Ne? Habe ich kürzlich einen interessanten Podcast so gehört. Wer nutzt diese Frührente, die man ja machen kann? Das nutzen nur Besserverdiener. Ne? Eine ZFA wird das ganz oft einfach aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht machen können. Das heißt, die arbeitet jetzt irgendwo zwischen 65 und 67 und da schieben wir einfach eine Riesenwelle vor uns her. Und das führt halt in Summe dazu, dass wir seit ein paar Jahren schon, und im Moment könnte man in der Kurve fast ablesen, dass es sich verschärft, und wenn man die Projektionen nach vorne anguckt, dann wird das auch ziemlich sicher so sein, dass wir eben sehen, dass die Anzahl der an der Versorgung teilnehmenden Zahnärztinnen und Zahnärzte abnimmt. Für die ZFAs gibt es diese Daten nach meinem Kenntnisstand nicht. Wenn die jemand hat oder jemand findet, dann gerne mal schicken, wie viel ZFAs gibt es in Deutschland und wie verändert sich das. Aber ich denke, die Kurve wird ähnlich aussehen. Das heißt, wir haben seit ein paar Jahren kein Wachstum mehr, sondern weniger Mitarbeiter. Und wir können eigentlich erahnen, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, dass die Kurve der Arbeitnehmer in allen Berufsbildern dieser Branche jetzt anfängt, nach unten zu kippen. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, gut, was kann man machen? Wenn wir jetzt weniger Leute haben, aber genauso viel behandeln müssen, da wäre natürlich die logische Ableitung, wir arbeiten halt schneller. Ich glaube, da muss man sagen, die meisten Praxen haben das in den letzten Jahren schon ausgiebig genutzt. Ne? Also ich glaube, dass wirklich gerade in der Zahnärzteschaft Behandlungseffizienzen schon sehr weit fortgeschritten sind. Wir sehen das doch, dass viele Praxen schon das relativ gut im Griff haben, eine relativ gute Behandlungsgeschwindigkeit haben, und das hat ja auch Grenzen, weil wir auch immer die Zeit finden müssen, mit dem Patienten kommunizieren zu können, weil wir auch immer, also wir müssen auch an unser eigenes Energielevel im Tagesablauf denken. Ne? Das kann nicht so sein, dass wir nach 8 Stunden aus der Praxis rauskommen und auf dem Parkplatz irgendwie fast kollabieren. Wir sprechen von Medizin, wir müssen auch Unerwartetes einplanen. Und ich glaube, wir sind da schon durch die letzten Jahrzehnte, durch die Reformen genug getrieben gewesen, Effizienzen zu heben, was die Geschwindigkeit angeht. Und von daher würde ich vermuten, das ist sicherlich in allen Praxen noch was drin und in der einen mehr als in der anderen, aber auf einer Makroebene kann man jetzt nicht sagen, naja gut, wenn wir jetzt 10% weniger Arbeitskräfte in den nächsten 2 Jahren haben, dann machen wir einfach alle 10% schneller. Das wird nicht hingehen. Das heißt, wir werden also eigentlich länger arbeiten müssen, aber was wir natürlich sehen, ist ein Trend in die andere Richtung. In der Öffentlichkeit, in der Tagesschau, in der Presse, überall diskutieren wir die 4-Tage-Woche. Jetzt kann ich das gut verstehen. Tatsächlich würde auch am liebsten 4 Tage arbeiten, mein voller Ernst. Ne? Aus einer Mikroebene, einzeln, individuell ist das irgendwie cool. Auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene müsste man, glaube ich, eher die 6-Tage-Woche diskutieren, ja, als die 4-Tage-Woche.
Ja, aber viele glauben, dass es die Lösung dafür ist. Ne? Also viele glauben ja, dass sie die 4-Tage-Woche einführen können, um eben nicht mehr das Problem zu einem Mitarbeiter zu finden, was natürlich für die Ersten vielleicht funktioniert, ne? Weil wenn man das bei vollem Lohnausgleich macht, ob es wirtschaftlich ist, das haben wir ja schon mal diskutiert in der Folge. Ja. Aber wenn man das jetzt bei vollem Lohnausgleich machen würde, dann ist natürlich jeder sofort dabei und sagt, super, in so einer Praxis will ich arbeiten, kriegst volle Gehalt und muss nur 4 Tage arbeiten. Aber das heißt eben, dass wir weniger Arbeitskräfte zur Verfügung haben. Ne? Und deshalb müssen wir uns dessen einfach bewusst sein, dass die 4-Tage-Woche in der Zahnarztpraxis momentan einfach nur das Problem verschärft, weil wir weniger Arbeitsstunden zur Verfügung haben.
Folge 86, Mythos 4-Tage-Woche in der Zahnarztpraxis. Realistische Vision oder Utopie? Gerne mal anhören, wer die noch nicht gehört hat. Genau. Von daher, länger arbeiten, mehr arbeiten, schneller arbeiten, ich glaube, es ist irgendwie klar, ist einfach gegen den gesamtgesellschaftlichen Trend. Ne? Ich meine, wir diskutieren natürlich auch oft irgendwie im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis, was tun. Ich glaube, in Deutschland herrscht insgesamt so ein Gefühl von, es geht bergab mit dem Land. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich im Land unterwegs bin, spüre ich davon nichts. Ne? Ich glaube, es wird viel schlechter geredet, als es in Wirklichkeit ist. Aber dieses Spannungsfeld, dass wir eigentlich in der Wohlstandsgesellschaft leben, wo die meisten Menschen darüber reden, weniger arbeiten zu wollen, und wir gleichzeitig die Sorge haben, dass der Wohlstand nicht bestehen bleibt, das ist schon irgendwie, ich weiß nicht, ob es schizophren ist, aber es ist jedenfalls nicht konsistent. Ja? Unabhängig davon, das sind eben Präferenzen von einzelnen Menschen, die bestehen, und deswegen sehen wir natürlich auch, dass die Behandlungszeit oder die Arbeitszeit, einfach ausgedrückt, die Arbeitszeit von Mitarbeitern in der Dentalbranche einfach sinkt. Ne? Wir haben das für unseren Datenpool mal ausgewertet. Der sinkt über alle Berufsbilder, am stärksten bei den angestellten Zahnärzten. Ich vermute, der Grund ist ähnlich wie eben beschrieben, was das Renteneintrittsalter angeht. Am wenigsten geht die Arbeitszeit bei den ZFAs zurück. Ich glaube, das ist auch eine Frage von, kann ich mir das überhaupt leisten? Ja? Ich vermute, dass der Wunsch bei ZFAs genauso stark ausgeprägt ist wie bei angestellten Zahnärzten, weniger zu arbeiten in der Woche, kürzer zu arbeiten oder an weniger Tagen zu arbeiten. Und wir sehen es eben auch bei den Zahnärzten. Also 2005 war die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von einem Praxisinhaber noch 48 Stunden. Jetzt sind es noch 42,9 gewesen letztes Jahr, ne? Und dadurch reduziert sich natürlich auch weiter die Behandlungszahl, das Behandlungsangebot, also die Anzahl der Behandlungen, die wir anbieten können oder die Stunden, die wir anbieten können.
Genau. Ja, und das trifft aber gleichzeitig auf eine riesen Patientenflut, ne? Also wir sehen schon in den meisten Praxen, die wir betreuen, dass sie einfach ja gar nicht genug Behandlungszeit zur Verfügung stellen, um alle Patienten, die gerne zu ihnen kommen wollen, bedienen zu können. Ja, und daher auch einige natürlich auf dem Wachstumskurs sind und sagen, okay, da müssen wir eben Leute einstellen, muss ich Zahnärzte einstellen, muss ich Mitarbeiter einstellen, um die Nachfrage bedienen zu können, und jetzt eben feststellen, okay, ich krieg niemanden, ich bekomme einfach keine neuen Mitarbeiter, um hier ordentlich wachsen zu können und der Nachfrage gerecht zu werden, ne? Und das ist tatsächlich ein Bild, was ich sehr, sehr häufig antreffe momentan, ja, dass wir eigentlich auch kaum noch agieren können, also die Praxis kaum noch weiterentwickeln können oder uns strategisch überlegen können, was sinnvoll wäre, weil die meisten Strategien daran scheitern, dass wir nicht das Personal dafür haben.
Ja, und bei allem, was wir dann sozusagen als spannendes Feld entdecken, was wir tun könnten und sollten, um die Praxis nach vorne zu bringen, stellt sich immer direkt die Frage, was lassen wir denn dafür sein? Und ganz viele Sachen könnt ihr eben auch nicht sein lassen, ne? Also ganz viele Sachen müsst ihr einfach anbieten oder abdecken. Also wir können Sterien nicht sein lassen oder QM oder 01 Zahnstein können wir nicht sein lassen, ne? Ja, absolut. Deswegen ist da sozusagen, ja, einfach wirklich Druck im System, ne? Und jetzt ist es so, bei den Zahnärzten habe ich immer den Eindruck, auch was die Kunden berichten, das ist jetzt nicht einfach, einen angestellten Zahnarzt oder eine Zahnärztin zu finden, aber es gelingt noch. Und der Grund ist, glaube ich, weil da der Trend zur Anstellung stabil ist. Das heißt, ne, wir haben ja einen zwar leicht sinkenden Pool an Zahnärzten, aber von denen ein immer größerer Teil ist lieber angestellt als selbstständig. Ne? Das heißt, da habe ich sozusagen einen wachsenden Pool an Menschen, die gerne als Zahnarzt angestellt sein würden. Bei einem immer kleiner werdenden Pool an Praxen, weil ja die Anzahl der Praxen sinkt. Das heißt, wir haben weniger Praxen, die überhaupt Zahnärzte anstellen könnten, und immer mehr Zahnärzte, die sich gerne anstellen lassen würden. Da haben wir auch, glaube ich, einen Engpass. Aber ich habe den Eindruck, das lässt sich in der Regel mit ein bisschen Geduld ganz gut besetzen.
Das ist in der Regel regional bedingt, würde ich sagen. Also es gibt einzelne Regionen, wo es schwieriger ist, und Regionen, wo es leichter ist. Aber insgesamt findet man Zahnärzte, Zahnärztinnen. Insbesondere natürlich auch, weil ja es einfach immer wieder Absolventen gibt, die das zahnmedizinische Studium absolvieren und dann bereit sind, in der Praxis tätig zu werden. Häufig nicht direkt in die Niederlassung gehen, da noch erstmal die Familienphase haben. Da ist eher das Thema, sie zu binden und zu halten, ne? So, das ist jetzt heute nicht Thema unserer Folge. Das Thema ist auch wenn da auch ein großer Fachkräftemangel herrscht, nicht der Zahntechniker, die Zahntechnikerin. Darüber sollten wir vielleicht auch nochmal separat sprechen. Die findet man nämlich so gut wie gar nicht. Die sind nämlich auch nicht wechselbereit. Die bleiben meistens ziemlich lange in der Praxis, in der sie sind. Sondern wir wollen ganz, ganz konkret über die Assistenz sprechen. Ja, genau. Die sich dann ja häufig eben auch in den Verwaltungsbereich und in den Prophylaxebereich weiterentwickelt. In der Prophylaxe sehen wir auch einen extremen Engpass. Ja, also da haben wir auch viele Praxen, die sagen, ich müsste eigentlich noch 2-3 ZMPs einstellen, und ich finde keine.
Ja, halt den Gedanken nochmal, da können wir gleich nochmal drauf kommen. Genau, das heißt, wir sprechen eigentlich davon, dass wir insgesamt zu wenig Leute haben, aber wenn wir es zuspitzen, dann ist eigentlich sozusagen das Top-Key-Thema ist eigentlich die ZFA. Absolut. Ne? Oder der ZFA. und da sozusagen, wenn wir jetzt ZFA im Folgenden sagen, dann meinen wir auch immer alles, was sozusagen darauf folgt, ne? Also genau, ZMPs oder DHs oder so, ne? Das ist für uns ja sozusagen alles der Ausgangspunkt, die Ausbildung der ZFA, und das andere sind dann ja Weiterqualifikationen. Und da ist es halt ganz einfach so, dass wir jetzt auch amtlich festgestellt haben, dass das der Engpass Fachberuf Nummer 1 ist, ne? Es gibt diesen Ja, diese Engpassanalyse der Agentur für Arbeit. Und aus der kommt das jetzt auch offiziell raus hervor. Das sind, glaube ich, 200, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 60 Fachberufe, die dort analysiert werden. Und die Agentur für Arbeit stellt fest, die ZFA ist zusammen mit Pflegekräften der Fachberuf, der am knappsten ist, ne? Und das machen die daran fest, dass die Zeit, in der so eine Stelle, also wenn man eine ZFA-Stelle ausschreibt, ne, wie lange ist die vakant, bis die vom Arbeitsamt neu besetzt werden kann, das machen die meisten eh nicht, ist auch klar, aber ich denke, können die trotzdem messen, die ist einfach länger als in allen anderen Berufsbildern. Die Relation, wie viele Bewerber haben wir denn zu offenen Stellen, ist schlechter als in den anderen Berufsbildern. Die Arbeitslosigkeit in diesem Berufsbild ist quasi nicht existent. Das ist reine Sucharbeitslosigkeit. Das sind nur Leute, die gekündigt haben, gekündigt wurden und jetzt gerade in dem einen Monat, um Arbeitslosengeld zu kriegen, gemeldet sind, bis sie den neuen Job haben und dann da wieder einsteigen. Wir haben natürlich keine Möglichkeit, durch Zuzug oder durch Aufnahme von sozialversicherungspflichtig beschäftigten Ausländern irgendwie in diese Branche aufzufüllen, zumindest nicht ohne weiteres. Und gleichzeitig haben wir eine riesen Abgangsquote. Das heißt, das ist eines der Berufsbilder, wo die wenigen, die arbeitslos werden, das kann das Arbeitsamt dann halt messen. Und ich glaube, bei denen, die nicht arbeitslos werden, ist es wahrscheinlich ähnlich. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die nächste Stelle nicht wieder ZFA ist, sondern whatever. Ne? Mhm. Hotellerie, Einzelhandel, keine Ahnung was.
Ja, ja, Bäckereien, habe ich gerade gehört.
Mhm. Genau, und dementsprechend, Ranglistplatz Nummer 1, knappster Beruf, dementsprechend steigen natürlich auch da die Gehälter, weil wir sprechen natürlich von dem Arbeitsmarkt. Warum nennen wir das Arbeitsmarkt? Es ist genau das. Am Arbeitsmarkt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander, wie an jedem anderen Markt auf dieser Welt, ne? Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Faktoren. Das war bisher Situationsbeschreibung und jetzt kommen wir eigentlich in die Faktoren. Okay, die Situation ist schon ein Problem, aber jetzt kommen nochmal sozusagen on top. Was ist denn die Implikation davon? Ja, am Arbeitsmarkt kommen Arbeitsangebot, das sind die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, und Arbeitsnachfrage, das sind die Firmen und die Praxen in dem Fall, die Arbeit nachfragen zueinander. Und ich weiß nicht, das ist so ein bisschen BWL, VWL, 1x1, das lernt man im ersten Semester, aber ich glaube, das lernt man wahrscheinlich im Zahnmedizinstudium nicht. Ich glaube trotzdem, dass ihr es wisst, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, dann steigt der Preis. Ja, und das ist genau das, was wir sehen, weil dieser Fachkräftemangel führt natürlich zu steigenden Löhnen, insbesondere Löhne der ZFAs oder der zahnmedizinischen Fachangestellten und ihren darauf folgenden Ausbildungsstufen. Und das ging schon lange los vor der Inflation. Das war schon 2017, haben wir plus 7,5% gesehen. Dann plus 3% 2018, 2019 fast 6%. Das heißt, die Kurve steigt da schon seit Jahren rapide und jetzt natürlich durch die sprunghafte Inflation der letzten 2 Jahre und durch den sich gleichzeitig verschärfenden Fachkräftemangel haben wir 8,5% Lohnsteigerungen gesehen, einfach in den letzten 2 Jahren im ZFA-Bereich.
Ja, und das ist das, was auch die Praxen berichten und was wir auch spüren in der Nachfrage nach Vergütungsberatung. Also da haben wir eine sehr, sehr hohe Nachfrage, weil viele verunsichert sind. Ja, jahrelang war das eigentlich gar kein Thema. Es gab eine Entlohnung, manche haben das mal angehoben, das Gehalt. Ich würde auch behaupten, einzelne Praxen haben da einfach gar nichts gemacht, sondern das ist einfach so geblieben. Und das Thema hat sich jetzt zugespitzt. Ne? Da kommt eben zum einen die Inflation, zum anderen der Fachkräftemangel. Die treffen gerade so aufeinander. Ne? Dann aus der ganzen Corona-Zeit kommen viele Unsicherheiten. Ne? Und das alles führt eben dazu, dass da jetzt so ein großer Ruck drin ist. Und vor allen Dingen auch große Abweichungen. Ja, also früher konnte man ungefähr sagen, was eine ZFA verdient. Und jetzt sehe ich in den Analysen von 12, 13 Euro brutto, also gerade so Mindestlohn, bis 33 Euro pro Stunde alles. Ja, was dann meistens Praxen sind, die auf die 4-Tage-Woche umgestellt haben. Und das heißt, was passiert ist, dass wir viele Inhaberinnen haben, die dann sagen, okay, ich habe jetzt lange keinen Bewerber oder keine Bewerberin gehabt und jetzt ist jemand da und dann sitzt die vor mir und hat die Dreistigkeit, 3,5 zu verdienen, zu verlangen oder 4. Ja, so. Und da ist so eine richtige Empörung, ja. Also Wahnsinn, die spinnen doch, ne? Also solche Aussagen kommen da. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen müssen, was da gerade passiert und auch unser Gehaltsgefüge einmal überdenken müssen. Ja, wir müssen zu einem neuen, fairen Gehalt finden, ja. Und momentan finde ich die Diskrepanz sehr, sehr groß, ne? Und das führt auch dazu, dass wir innerhalb der Praxis nicht mehr konsistent sind, ne? Weil wir neue Mitarbeiter einstellen zu deutlich höheren Gehältern und plötzlich das ganze Gefüge nicht mehr funktioniert. Und dann fange ich an, alle Teammitglieder nachzuziehen. Und das ist das, was jetzt, glaube ich, Christian, ne, 22, 23 viel passiert ist, auch bei unseren Kunden. Wir haben natürlich sicherlich auch unseren Beitrag geleistet, weil wir eben frühzeitig gesagt haben, Mensch, da muss jetzt was passieren, ja. Und das ist jetzt natürlich auch zu sehen auf der Kostenseite,
ne? Genau. Du hast ja genau zwei Möglichkeiten eigentlich, ne? Also das kennt, glaube ich, jede Praxis. Die am neuesten dazugekommene ZFA ist immer die teuerste. Das erlebe ich im Moment fast gar nicht mehr anders, ne? Wenn man drüber nachdenkt, total perfide, weil wir haben keine Möglichkeit, ihre Qualität, ihre Arbeitsleistung, ihren Einsatz, ihre Motivation, ihre Qualifikation sicher festzustellen. Wir haben vielleicht einen Schnuppertag, wir haben vielleicht Interviews geführt, wir haben vielleicht eine Empfehlung von einer anderen ZFA, dass die gut ist und kommen will. Am Ende ist das aber eine Entscheidung unter Unsicherheit. Und ausgerechnet auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir nicht einschätzen können, die nächsten Monat bei uns anfangen, das meiste Geld, ich sage jetzt mal ganz blöd, draufzuwerfen, ist eigentlich Irrsinn, ja. Eigentlich müsste man sagen, die bei mir arbeiten und gut sind, die muss ich gut bezahlen. Und wenn jemand zu mir kommt, dann müsste ich den eigentlich mit einem gewissen Abschlag oder Puffer irgendwie versehen oder mit irgendwie einer Komponente, die atmet oder die sich entwickelt. So, das geht in der Realität wahrscheinlich alles nicht. Aber das ist das, was passiert. So, jetzt stelle ich die neue ein mit dem höchsten Gehalt. Habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine hast du eben schon genannt. Ich passe die ganzen Gehälter in meinem Team an, machen, glaube ich, die wenigsten Praxen der Fairness halber. Wenn ich das mache und alle Gehälter in meinem Team dann anpasse, sodass die Gehaltsstruktur wieder stimmt, dann wird es sehr teuer. Mache ich es nicht, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann mal der Lohnzettel liegen bleibt oder die sich nach der Weihnachtsfeier in der guten Stimmung über die Gehälter austauschen oder irgendwas durchgesteckt wird. Und dann habe ich natürlich einen Riesenschaden in der Motivation, weil dann natürlich gerade die, das euer Team weiß ganz genau, wer leistet und wer nicht leistet. Das ist die besser als ihr. Und die gut sind, können das einschätzen. Und wenn die dann merken, ich liege jetzt unter der anderen, nur weil die gekommen ist, dann ist die Ableitung, wahrscheinlich muss ich auch wechseln, um mehr zu verdienen, eine, die sehr, sehr naheliegend ist. Ne? Und in Summe führt das dazu, dass im Moment eine hohe Geschwindigkeit ist, also ein hoher Durchsatz. Viele kündigen, viele fangen woanders neu an. Mit dem Endergebnis, dass ihr auch irgendwann alle höher bezahlt. Also ihr habt jetzt die Wahl, die ihr habt, mit denen ihr zufrieden und glücklich seid, höher zu bezahlen, oder ihr habt die Möglichkeit, es nicht zu tun und darauf zu warten, bis die gehen und ihr woanders andere einstellen müsst, die ihr dann auf jeden Fall gut bezahlen müsst, von denen ihr aber nicht wisst, ob sie gut sind. Und in Summe führt das halt dazu, wir können jetzt sagen, okay, die Löhne steigen, macht ja nichts. Was würden Unternehmen machen? Die würden es einfach auf die Preise aufschlagen. Das machen alle Unternehmen, das merkt ihr gerade. Das machen wir, das machen eure Berater, das machen eure Zulieferer, Dentaldepots, Labore, alle machen das. Zahnarztpraxen machen das nicht, weil ihr es in der BEMA gar nicht könnt und weil ihr es in der GOZ nicht tut, weil ihr 3,5-fachen Satz sozusagen oft hängt oder am 2,3-fachen, noch schlimmer. Und deswegen sehen wir im Ergebnis, dass der Anteil, der von der Praxis für das Personal wieder ausgegeben wird, also vom Umsatz, dass das seit Jahren steigt. Das waren früher 33%, das waren vor 5, 6 Jahren 35%. In der Zwischenzeit sind wir bei 40% der Umsätze, die fürs Personal wieder ausgegeben werden. Ja, und die Frage ist ja, was machen wir, wenn uns die Kosten da weglaufen? Leben wir dann auf der anderen Seite als Inhaber mit weniger? Will die Bank weniger Zins und Tilgung? Im Moment auch nicht, ne? Also wo kommen jetzt diese 5% Kostenanstieg im Personalbereich, wo es einfach schneller steigt als der Umsatz? Wo kommt das her? Wo nehmen wir dieses Geld dafür her?
Genau. Wobei, Christian, was ich mich immer frage, also meine Analysen zeigen meistens, dass es nicht daran liegt, dass wir zu hohe Gehälter haben. Es gibt einzelne Praxen, die wirklich exorbitant zahlen, das muss man sagen, ne? Die machen auch ein bisschen die Preise kaputt. Aber in der Regel liegt es aus meiner Sicht daran, also nicht an der Assistenz, ne? So, die Assistenz hat in der Regel relativ niedrige Entlohnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ob ich jetzt 15, 16, 17 oder 18 Euro die Stunde zahle, wenn ich mal meinen Stundensatz als Inhaber angucke, der Schaden, wenn ich nicht behandeln kann, ist ja viel, viel größer. Ja, das heißt, eigentlich ist das Gehalt der Assistenz, ne, gar nicht so ausschlaggebend. Und da wird sehr viel drüber diskutiert. Ne, sie will jetzt 100 Euro mehr oder so, wo ich mir denke, würde gar nicht wehtun im Vergleich zu, ich habe eine zu wenig. Wo ich viel sehe, ist zum einen eben bei den bei den, sag mal, Großverdienern der Praxis, ne? Also im Management, in der Prophylaxe, bei angestellten Zahnärzten, wo einfach manchmal Fehler gemacht werden in der Entlohnung, die einem nicht so bewusst sind, ne? Die schnell teuer werden können. Und das andere ist im Einsatz, weil das, was passiert durch den Fachkräftemangel, wenn ich einmal die Situation hatte, wo ich eine Stelle nicht nachbesetzen konnte, führt es dazu, dass wir jetzt sehr viele Praxen haben, die einfach Stellen doppelt besetzen, Überhang haben. Ne? Also es gibt einzelne Praxen, die einfach drei Leute haben, die sie nicht bräuchten, während jemand anders nur eine bräuchte und sie nicht kriegt. Ja, und das verschärft natürlich das Problem und das ist natürlich auch teuer. Ne? So. Auf der anderen Seite, klar, bevor ich nicht behandeln kann, habe ich lieber eine mehr.
Ja. Das ist genau die richtige Ableitung, deswegen habe ich dir den so ein bisschen aufgelegt, weil das ist genau, also zu sagen, ja, die Personalkostenquote ist so hoch, die verdienen alle zu gut, das ist genau die falsche Ableitung, die man an der Stelle treffen kann. Und in Wirklichkeit, genau, in Wirklichkeit sehen wir ja, dass es an einem ineffizienten Einsatz liegt, dass es daran liegt, dass ich vorhalte, was, glaube ich, jetzt auch nicht per se eine schlechte Idee ist, ne? Aber kostet eben. Was auch daran liegt, dass ich Durchschlag habe. Also ich habe es noch nicht ausgerechnet, sollte ich mal machen, aber ich garantiere, und das wirst du bestätigen, dass es eine Korrelation gibt zwischen Fluktuation im Personal und Höhe der Personalkostenquote. Weil wenn natürlich eine geht, dann haben wir die noch 3 Monate auf der Payroll, die hat aber Überstunden und Urlaub und ist sofort weg. Ich muss eine andere anstellen. Ich habe die also überlappend, die ist noch nicht in der Produktivität. Ja, wenn das eine Zahnärztin ist oder eine DH oder so, dann ist das auch direkt in Euro sozusagen spürbar. Das heißt, es gibt so Praxen, die nie in ihre volle Effizienz und Produktivität kommen, weil jedes Jahr so ein Umschlag ist. Und dann sind die Personalkosten hoch, weil die Umsätze zu niedrig sind, weil das Team nicht in die Leistung kommt. Ja, oder du hast es gesagt, wenn die angestellten Zahnärzte nicht richtig incentiviert sind oder nicht entwickelt und gefördert werden, um ihre Stundenumsätze zu machen, die dann zu ihrem Gehalt passen, das sind eher die Fehler, die passieren. Auch dann sollten wir auch nochmal eine Folge zu machen, haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, eine vielleicht etwas zu gut besetzte Praxisverwaltung, also die Tendenz, administrative Probleme und neue Aufgaben dadurch zu erledigen, dass man noch jemanden einstellt. Es ist ja, glaube ich, die richtige Idee, dass ihr das als Inhaber nicht alles macht. Da sind wir auf jeden Fall dafür. Aber wir erkennen im Moment auch so ein bisschen eine Tendenz, noch eine ZMV, noch eine ZMV, noch eine ZMV. Und irgendwann guckst du in die Praxis und sagst, okay, da sind mehr Leute, die rumlaufen und Sachen verwalten, als Leute, die täglich Umsatz erbringen und Patienten heilen. Und allerspätestens dann, wenn das Verhältnis über 1:1 ist, ja, wird es halt auch extrem unwirtschaftlich. Ja, es kann nicht sein, dass irgendwie 2 Leute da rumlaufen für eine Person, die, also wir reden jetzt nur von der Verwaltung, ne, die Leute behandelt. Da kommen ja nochmal 2 in der Assistenz dazu, dann habt ihr 5, um eine Stunde zu behandeln.
Ja.
Das heißt, am Ende ist, glaube ich, der Punkt, der Gehaltsanstieg, den wir gerade sehen, der ist richtig. Wir kommen nachher nochmal drauf, warum der richtig ist. Der ist vor allen Dingen alternativlos. Ja, niemand sagt es alternativlos, Vorsicht, das machen Politiker gerne, ist ein Trick, aber an der Stelle, ich sehe nicht, wie es anders sein sollte. Der ist alternativlos, der ist richtig, der ist ein Stück weit auch überfällig, ja. Aber ist natürlich trotzdem eine Herausforderung.
Ja, also ich sehe es auch so überfällig. Die Praxen hatten in den letzten Jahren, vielleicht sogar im letzten Jahrzehnt, unheimlich große Chancen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, wenn sie es richtig machen. Ne? Und bei vielen hat das auch sehr gut funktioniert, aber die Gehälter sind einfach zu schwach mitgestiegen. Ne? So. Und das wird jetzt nachgeholt, das ist so wie Preissteigerung, ne? Haben auch viele Jahre lang nicht gemacht und jetzt wird es nachgeholt auf einen Schlag. Insofern ist das ja aber was sich wahrscheinlich auszahlen wird. Ne? Also was zumindest mal im Positiven darauf einwirkt, auch wenn es jetzt wehtut. Ja? Wir sehen allerdings vor allen Dingen, und deshalb das, was du gerade gesagt hast, alternativlos, ist schon richtig, weil wir müssen uns ja nicht nur innerhalb der Branche Gedanken machen, wie kann ich es schaffen, dass die zu mir kommen und nicht zu meinem Kollegen, meiner Kollegin gehen in einer anderen Praxis, sondern wie können wir überhaupt Leute für diesen Beruf begeistern, das ist natürlich nochmal auf einer anderen Ebene, aber auch diesen Beruf attraktiv machen. Und dazu gehört natürlich ein angemessenes Gehalt. Und solange ich eben, und ich habe es gerade eben schon gesagt, bei Bäckerei Schäfer, beim Aldi, beim Lidl an der Kasse ungelernt mehr verdiene, muss ich mir natürlich schon die Frage stellen, warum sollte ich diese Ausbildung machen, wo ich sowieso gar nichts verdiene in der Zeit, ne? Um dann in einem Beruf tätig zu sein, der schon ein paar Themen mit sich bringt, ja. Und das ist auch nochmal ein Grund, warum viele, die sich für den Beruf interessieren oder interessiert haben in der Vergangenheit, es jetzt teilweise nicht mehr tun, ne? Und man einfach den Kampf gegen diese anderen Berufsbilder verliert und vor allen Dingen alleine schon auch gegen das Berufsbild zum Beispiel der MFA, ne? Das sehen wir auch ganz klar, dass sich immer mehr Schüler, die eben ihren Abschluss gemacht haben für eine Ausbildung zur MFA statt zur ZFA entscheiden.
Und da kommen wir nachher auch nochmal drauf, wenn wir über Ausbildung nochmal sprechen. Da ist es, glaube ich, genau, da ist es deswegen so relevant, weil es schon, glaube ich, fair ist zu sagen, zwischen diesen Berufsbildern entscheidet man sich, wenn man in dem Bereich etwas machen will. Man wird ja eher nicht sich entscheiden zwischen Steuerfachangestellte und ZFA, das ist jetzt eher unwahrscheinlich, oder zwischen, ich weiß es nicht, Rechtsanwaltsgehilfe und ZFA, das mag es alles geben, aber ich glaube, MFA ist schon, wir wollen jetzt hier nicht einen Kampf mit den Ärzten aufbeschwören, aber vielleicht mit den Krankenhäusern. Das ist, glaube ich, schon ein Berufsbild, wo sich viele dazwischen entscheiden. Und wir sehen eben, und das hat mich jetzt nochmal erschreckt, der VMF, Verband der medizinischen Fachberufe, macht ja die Tarifverträge sowohl für die ZFAs als auch für die MFAs. Bei den ZFAs dann letztlich, ja, im Wesentlichen sind das ja, sind ja nicht bindend, ne? Das sind irgendwie Vergütungsempfehlungen, wenn man so will. Bei den MFAs hat es natürlich auch eine direkte Auswirkung auf MFAs, die im Krankenhaus arbeiten. Und da sehen wir jetzt einfach, dass bei den MFAs die Gehälter in den unteren Bereichen extrem angehoben wurden und auf einmal eine MFA nach dem Abschluss der Ausbildung einfach mal 400 Euro mehr verdient fast als eine ZFA. Und ich glaube, dass junge Menschen schon auf sowas gucken, wenn die sich damit beschäftigen, was verdient eine MFA? Das wäre so eine Frage, die würde ich mir ja stellen, bevor ich eine Ausbildung mache. Dann googelst du das, dann kommst du auf die Verband der medizinischen Fachberufe Webseite, dann guckst du dir die Tarifverträge an und da steht bei der ZFA 2368 und bei der MFA 2700 oder 2800 jetzt sogar, glaube ich. Und dann denkst du, okay, wenn es mir eh egal ist, dann werde ich halt MFA. Ne? So, ich will nur sagen, da machen wir uns gerade ein Problem und diese Gehaltsunterschiede gehen auch hinten raus weiter. Also das sind, ne, 400-500 Euro eigentlich über alle Stufen. Jetzt kann man natürlich lange und breit drüber diskutieren, welcher Beruf ist angenehmer. Bei der MFA, ja, im Krankenhaus muss ich natürlich wochenends und nachts arbeiten. Auf der anderen Seite bei der ZFA haben wir natürlich diese Herausforderung, dass wir am Patienten sehr eng die ganze Zeit mit dem Zahnarzt, der Zahnärztin sind. Ich glaube, da ist das MFA-Leben, wo man sich mal in die Küche zurückziehen kann, doch auch irgendwie nochmal ein anderes. Ne? Und das sind, glaube ich, Überlegungen, die dann da eingehen. Und da sehen wir einfach auf der Vergütungsseite im Moment einfach sehr, sehr schlecht aus.
Mhm, ne? Ja. Wobei ich glaube tatsächlich, Christian, dass die jungen Menschen, die sich ganz am Anfang für eine Ausbildung entscheiden, oft noch gar nicht genau sich so intensiv mit der Arbeit tatsächlich beschäftigt haben. Was bedeutet das als MFA oder ZFA? Zu arbeiten. Ich glaube, es geht tatsächlich auch viel um die Gehälter, um die auszubildenden Gehälter auch, muss man auch sagen, ne? Weil ein junger Mensch, der vielleicht auch in eigener Wohnung leben möchte, ist eigentlich gar nicht möglich, ne? Wenn ich in dem Bereich eine Ausbildung mache. Und dass viele gar nicht so weit überhaupt drinstecken, ne? Also weil sie sich noch gar nicht angeguckt haben, weil sie noch gar keine Berührungspunkte haben. Ich glaube, erst im Laufe der Ausbildung wird vielen bewusst, was der Beruf eigentlich mit sich bringt, ne? Ich glaube, dass man das in dem Alter teilweise noch nicht mal einschätzen.
Das ist gut möglich und ich meine, in Wirklichkeit läuft es ja noch anders. Du weißt ja als junger Mensch meistens gar nicht was oder oft gar nicht, was du machen willst oder vielleicht weißt du, was du machen willst, dann musst du rausfinden, was du mit deinem Abschluss eben machen kannst. Ja. Und dann hast du natürlich Gespräche mit der Arbeitsagentur, die kommen ja auch teilweise in die Schule, du kannst Tests machen, aus dem Test kommt dann raus, okay, du arbeitest gerne mit Menschen und Gesundheit ist dir wichtig, diese beiden Berufsbilder wären etwas für dich. Ne? Und da steht natürlich schon auch die Information direkt dahinter, was man dann in dem Berufsbild verdient.
Ja, absolut. Aber dann lass uns doch gerade mal, du hast gerade eben schon angesprochen, über die Ausbildung sprechen, denn das ist ja nun mal das, was ganz am Anfang steht. Ja. Und grundsätzlich, also die Praxen haben ja das Gefühl, wir kriegen überhaupt keine Auszubildenden. Und wenn wir sie kriegen, dann bekommen wir Auszubildende, bei denen wir sehr, sehr viel Arbeit leisten müssen. Ne? Überhaupt erstmal auf der Persönlichkeitsebene und so weiter und so fort. Ne? Also Sie sagen, es ist nicht das Niveau von Auszubildenden, das wir früher hatten. Ne? Das ist zumindest der Tenor, den ich so aus den Praxen höre. Und ja, das liegt natürlich also auf der Hand. Ne? Es ist allgemein der Ausbildungsberuf zurückgegangen. Ne? Also es gehen einfach immer mehr junge Menschen studieren zum Beispiel. Ja? Das heißt also, unabhängig von der Dentalbranche ist die Ausbildung nicht mehr so attraktiv. Ja, und innerhalb der Dentalbranche noch verstärkt.
Also wir haben, ich glaube, das ist schon die erste Herausforderung, ne, die du eben gesagt hast. Wir haben einen schrumpfenden Pool an Leuten, die überhaupt eine Ausbildung machen wollen. Das waren über 600.000, vor paar 20, also 2000 waren das über 600.000 und jetzt sind es 450.000 im Jahr, die überhaupt sagen, ich schließe einen Ausbildungsvertrag ab. Ne? Das sind ein Viertel weniger und das liegt daran, genau, das auch wahrscheinlich nicht besonders schlau von der Politik am Ende gemacht und von unserem, sozusagen von den Anreizen, die wir gesellschaftlich geben, dass wir irgendwie auch gesagt haben, okay, alle müssen irgendwie studieren gehen und Akademiker werden, ne? Wir brauchen Akademiker, aber jetzt graben wir uns eigentlich das weg, was uns in Deutschland auch im Mittelstand und so immer so stark gemacht hat. Und unser duales System, wofür uns die halbe Welt beneidet, haben wir jetzt ausgehöhlt, indem ein Viertel der jungen Menschen einfach weniger einen Ausbildungsvertrag abschließen, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Wir haben jetzt auch erstmalig einfach mehr Plätze als Bewerber. Ne? Das heißt, es gibt noch nicht mal für jeden Ausbildungsplatz am Ende einen, der ihn füllen könnte. Da reden wir noch gar nicht davon, dass ganz oft natürlich auch kein Match gibt und dass, ne, eine Riesenzahl von Plätzen am Ende unbelegt bleibt. Aber in der Zwischenzeit ist es so, dass es noch nicht mal theoretisch einen Bewerber pro Ausbildungsplatz gibt. Und deswegen hat sich die Anzahl der unbesetzten Ausbildungsplätze verdreifacht in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben jetzt 13% der Ausbildungsplätze, die einfach unbesetzt bleiben, über alle Branchen. Ne? Und in der Zahnärzteschaft sieht es halt nicht viel besser aus. Die Anzahl der neu geschlossenen Ausbildungsverträge oder auch die Anzahl der aktuell in Ausbildung befindlichen ZFAs ist 15, 16, 17, 18% in den letzten 2 Jahrzehnten gesunken. Das heißt, wir bilden 20% fast weniger aus als vor 2 Jahren. Auch die Praxen, die an der Ausbildung überhaupt teilnehmen, sind 20% weniger als vor 20 Jahren. Ja, wir haben jetzt noch knappe 16.000 Praxen oder sowas, die überhaupt ausbilden. Von fast, also von Ende 30.000. Noch nicht mal jede zweite bildet aus, ja. Und dazu kommt natürlich, das wisst ihr auch alle, die Azubis, die bei euch einen Vertrag abschließen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit am ersten Tag nicht kommen, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit mittlerweile im ersten Jahr den Ausbildungsvertrag auflösen, ja. Oder den Ausbildungsvertrag im Laufe der Ausbildung auflösen.
Weil sie dann in der Realität sind und wissen, was der Beruf mit sich bringt.
Genau, und weil wir natürlich heute auch, das sehen wir ja auch bei Scheidungsraten und überall, eine ganz andere Verbindlichkeit haben. Also früher hast du eine Ausbildung angefangen, Mama und Papa haben dafür gesorgt, dass du die zu Ende gemacht hast. Ne? Heute passt dir die Praxis nicht, dann fühlst du dich als junger Mensch natürlich, ist auch irgendwo legitim, ja, dann fühlst du dich frei. Die gehen ja nicht alle in ein anderes Berufsbild. Sehr, sehr viele gehen einfach in eine andere Praxis, wenn es ihnen nicht taugt. Ne? Aber viele dann eben vielleicht auch beim zweiten Wechsel, die sich so fragen, okay, vielleicht ist es doch nicht mein Beruf. Und im Endergebnis haben wir halt hinten, nach den 3 Jahren, vorne kommen weniger rein, es gibt weniger, die durch die 3 Jahre durchkommen, das heißt, da kommen viel weniger in der Prüfung an und in der Prüfung haben wir eine viel höhere Wahrscheinlichkeit zu scheitern als früher. Früher haben es über 90% geschafft, jetzt sind es noch knapp 80. Das heißt, wir haben hier so einen multiplikativen Effekt, wo wir weniger in den Topf reinschütten, der Topf über die 3 Jahre schon irgendwie ein Leck hat. Und wenn wir den Topf am Ende in die Prüfung reingießen, dann kommen sozusagen aus der Prüfung auch nur noch irgendwie 4 von 5 durch. Und da verlieren wir einfach schon allein 1.700 pro Jahr in der Prüfung und wahrscheinlich eine 4-stellige Zahl jedes Jahr, die Ausbildung abbricht. Und dazu kommt die 4-stellige Zahl, die vorne gar nicht anfängt. Und im Ergebnis führt das dazu, dass wir jetzt noch 8.350 erfolgreiche ZFA-Azubi-Abschlussprüfungen pro Jahr haben. Und von denen werden auch nicht 8.350 übernommen und diesen Beruf antreten, sondern ein Teil davon wird auch dann sagen, okay, jetzt bin ich ZFA, das wollte ich wenigstens durchziehen, aber ich suche mir jetzt trotzdem einen anderen Beruf. Ne? Das heißt, wir haben noch lange nicht 8.350 neue ZFAs jedes Jahr, sondern wahrscheinlich sogar unter 8.000.
Die aber auch nicht ausreichen würden, um den Bedarf zu decken.
Korrekt. Wir haben über 250.000 ZFAs in Deutschland. Die genaue Zahl habe ich jetzt auch da noch nicht finden können. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, dass so 8.000 ungefähr aus der Ausbildung rauskommen und wir 250.000 haben, dann ist es einfacher Dreisatz. Dann müssen die über 30 Jahre in dem Berufsbild bleiben, ne, wenn vorne immer 8.000 reinkommen, damit wir überhaupt 250.000 halten können. Könnt ihr euch die Frage stellen, glaubt ihr, dass die durchschnittliche ZFA 30 Jahre in dem Berufsbild bleibt heutzutage noch? Die Antwort ist garantiert nein, garantiert nein. Und dann reden wir noch nicht davon, was wir eingangs der Folge hatten, dass hinten auch mehr in Rente gehen, wegen dem Babyboomer-Bauch, ja, als vorne überhaupt sozusagen an jungen Menschen nachkommt, ganz unabhängig von den Herausforderungen der Ausbildung, die ich gerade besprochen habe. Ne? Wenn wir jetzt jedes Jahr aus dem Bestand einen gewissen Anteil der ZFAs verlieren, weil sie keine Lust mehr auf den Beruf haben, hinten einen gewissen Teil verlieren, weil er in Rente geht und der Teil jetzt steigt und vorne immer weniger durchkommen und sich dazu beschließen, ZFA zu bleiben, dann würde ich sagen, ist jetzt eine These und ich habe das noch nicht nachweisen oder berechnen können, aber mich würde es doch sehr wundern, wenn es nicht grob hinkommt. Wir bräuchten wahrscheinlich eher, ich weiß es nicht, 10, 12, 15.000 ZFA-Azubis, die die Ausbildung fertig machen, als 8.000 im Jahr. Das heißt, wir vergrößern, und ich glaube, das ist ja, wir haben ja drüber gesprochen, wie schlimm ist es und wie geht's weiter, wir vergrößern die Lücke. Wir wissen nicht, wie viele ZFAs uns fehlen. Es gibt Schätzungen, vielleicht 10, 20, 30.000. Und diese 10, 20, 30.000, die vergrößern wir wahrscheinlich jedes Jahr um, ich weiß es nicht, 5.000.
Ja. Christian, was das Problem ja eigentlich noch verschärft ist, dass wenn hinten die Älteren sozusagen rausgehen, ne, viele nicht so lange in dem Berufsbild bleiben, dann verschärft es ja die Situation noch, dass wir überwiegend junge Mitarbeiterinnen haben. Ja, also wir haben sehr viele junge Mitarbeiter. Das ist auch tatsächlich das, was ich in den Praxen sehe. Ne? Ich frage mich manchmal, wo ist denn die Generation davor hin? Also es gibt viele Praxen, die wirklich nur mit ganz jungen Mitarbeitern arbeiten, was ja toll ist. Aber natürlich auch schwierig ist, ne, weil wir sehen natürlich bei den jungen Mitarbeitern, dass wir dann auch wieder diese ganzen Schwangerschaften und Elternzeiten dazwischen haben. Wir sehen, dass da ein höherer Krankenstand tatsächlich da ist, ne, sicherlich auch nochmal seit der Corona-Zeit verschärft. Das sehen wir auch in unseren Auswertungen, wenn wir uns das bei Pepito ansehen, dass der Krankenstand einfach bei den Mitarbeitern hochgegangen ist. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass ich Schwierigkeiten habe, Stellen zu besetzen, sondern ich brauche ja eigentlich mehr Leute, um das abzufangen, dass sie mir auch noch ständig ausfallen. Ja, und ich glaube, das ist diese Herausforderung, warum viele auch noch einen Überhang eigentlich einstellen wollen. Ne? Deswegen, ich glaube, deine Einschätzung zu sagen, wir bräuchten eigentlich 10 oder vielleicht sogar eher 15.000 Azubis, ist nicht verkehrt. Ne? Und ich verstehe natürlich auch den Frust der Inhaberin, ja, dass sie sagen, Mensch, ich würde ja ausbilden, ja, aber da kommt einfach keiner. Nur die Lösung kann ja nicht sein, okay, dann mache ich es nicht mehr. Ne? Sondern die Lösung muss ja sein, was können wir tun, damit wir wieder Auszubildende haben? Was können wir tun, um diese jungen Menschen zu unterstützen, die Ausbildung auch zu schaffen?
Ja.
Ja, die Prüfung zu schaffen und danach bei mir arbeiten zu wollen. Das ist ja das, was wir uns überlegen müssen.
Und ich glaube, der Ansatzpunkt, genau, also die Wahrscheinlichkeit, die Prüfung auch zu schaffen und nicht nur die Prüfung zu schaffen, sondern am Ende eine wertvolle Arbeitskraft in der Praxis darzustellen. Jemand, der den Kopf angeschaltet hat und den ganzen Tag über sozusagen die Dinge sieht und sich entwickeln will und Gas gibt. Und das ist ja das, was viele vermissen. Ne? Das ist eine richtige Spaßfolge heute. Wir sind richtig schön melancholisch. Und ich glaube, da wird der Schlüssel darin liegen, dass wir nicht nur mehr Azubis brauchen, sondern wir brauchen mehr von den richtigen Azubis, genau wie bei den Patienten. Und da gibt's noch eine ganz schlechte Nachricht, nämlich wir sehen halt auch, dass der Beruf der ZFA zwar der drittbeliebteste Ausbildungsberuf im Land ist, das ist schon mal irgendwie ganz gut, ne? Auf Platz 1 die MFA, dann die Bürokauffrau, dann die ZFA. Das Problem ist aber, wenn wir uns jetzt anschauen, wie beliebt ist dieser Beruf bei verschiedenen Bildungsabschlüssen, dann sehen wir einfach, dass die MFA Platz 1 bei Realschülerinnen ist und Platz 3 bei Abiturientinnen. Und die ZFA ist Platz 4 bei Realschülerinnen und Platz 10 bei Abiturientinnen. Hingegen bei Schülern mit Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss ist die ZFA beliebter als die MFA, als Ausbildungsberuf. Ne? Mir geht es jetzt hier nicht darum, Leute mit gewissen Bildungsabschlüssen oder ohne Abschluss zu disqualifizieren oder also abzuqualifizieren. Darum geht es nicht. Da gibt es ganz, ganz tolle Leute. Aber ich glaube, wir sind uns einig, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich 10 Menschen ohne Schulabschluss eingestellt habe, dass sie die Prüfung schaffen, oder wenn ich 10 Abiturientinnen eingestellt habe, dass sie die ZFA-Prüfung schaffen, diese Wahrscheinlichkeiten sind sehr unterschiedlich. Ja. Zusammengefasst ist es einfach so, die BZEC bringt es ganz gut auf den Punkt im Jahrbuch, im statistischen Jahrbuch. Generell bietet die Zahnärzteschaft Jugendlichen mit niedrigem Bildungsabschluss damit besonders gute Chancen, eine Berufsausbildung zu beginnen. Das wird dort als positives sozusagen Faktum verkauft. Aus meiner Sicht ist es Teil des Problems. Ja. Und ich glaube, da müssen wir gegensteuern. Und dann ist natürlich die Frage, und das werden wir heute nicht komplett auflösen, aber vielleicht auch in den nächsten Folgen, ja, wie schaffen wir das denn? Das heißt, bis hierhin ist sozusagen die Antwort, wir haben zu wenig Leute, die werden immer teurer. Wenn wir das irgendwie bremsen wollen, müssen wir unbedingt mehr ausbilden. Und wir müssen es schaffen, mehr Leute mit einem hohen Bildungsabschluss und einer hohen geistigen Reife und einer hohen Intelligenz zu finden. Und wie machen wir das? Das machen wir nicht, wenn wir die schlechtesten Ausbildungsgehälter und vor allen Dingen die schlechtesten Gehälter am Ende der Ausbildung bezahlen und wenn die noch nicht mal mit ungelernten Gehältern beim Einzelhandel konkurrieren können.
Oder noch schlimmer, dass Nichtarbeiten noch besser ist, als ZFA in der Zahnarztpraxis tätig zu sein.
Ja. Das ist ein wunderbarer, sozusagen auch eine wunderbare Vorlage, weil tatsächlich wir an der Stelle ja auch stehen. Ne? Also wir sehen ja, dass Nichtarbeiten oder Minijobarbeiten tatsächlich viel attraktiver ist. Ne? Es ist vereinfacht gesagt so, wenn du, also wenn wir ein Beispiel machen wollen, ne? Wir haben, wir kriegen ja, wenn du kein Einkommen hast, beziehst du Bürgergeld und kriegst Wohngeld. Ich finde, das ist eine Errungenschaft. Das wird momentan sehr, sehr hitzig diskutiert. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir alle Menschen in unserer Bevölkerung auffangen. Ich glaube, es ist essentiell, um unsere Demokratie zu erhalten. Ich glaube, viele der Probleme, die wir in dem Land momentan haben, kommen daher, dass die Lücke zwischen Arm und Reich zu groß wird. Ich glaube, das ist der Frust, den wir in den Umfragen sehen. Und das ist, glaube ich, der Grund dafür, warum so viele Menschen AfD wählen und unsere Demokratie gefährden. Das heißt, ich finde es richtig, dass wir Menschen mit Bürgergeld auffangen. Wir haben aber eine Situation, wo du als zum Beispiel alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern über Wohngeld und Bürgergeld halt 2.368 Euro im Monat quasi Stütze kriegst. Und wenn du jetzt arbeiten gehen willst, dann brauchst du eine Kinderbetreuung für deine Kinder. Die kostet dich 300 Euro. Du kriegst zwar Kindergeld.
Drei Jahren, sonst mehr.
Genau, du kriegst zwar Kindergeld, aber du benötigst netto trotzdem ungefähr 2.200 Euro, um nicht schlechter zu stehen als mit dem Bürgergeld. Das heißt, du brauchst, wenn du Steuerklasse 2 bist, geschieden und mit Kind in der Kirche jetzt einfach mal, dann brauchst du 2.950 brutto, um überhaupt so gut zu stehen, wie du im Bezug von Bürgergeld stehen würdest. Und zusätzlich brauchst du wahrscheinlich dann ja auch noch ein Kfz oder mindestens ein Fahrrad oder ein E-Bike, um zur Arbeit zu kommen, was du auch nicht brauchst, wenn du nicht arbeitest. Ne? Mir geht es jetzt hier nicht darum, irgendwas Bürgergeld sozusagen schlecht zu reden, sondern wir sehen schon, dass wir auch andere Gehälter brauchen, weil wir können die Situation nicht ändern. Bürgergeld ist auch festgelegt gesetzlich, da geht es um das Existenzminimum. Aber wenn wir natürlich Leuten nach der Ausbildung 2,5 bezahlen, sie aber vom Amt schon 2,4 netto bekommen würden mit zwei Kindern, dann macht das überhaupt auch keinen Sinn. Ja, also Arbeit muss sich ja lohnen. Wir reden jetzt nur davon, wo es gleich ist. Also wie viel mehr will ich denn überhaupt auch verdienen, dass ich morgens überhaupt aufstehe und dahin gehe?
Ja, und jetzt kann man sagen, du hast nur ein Beispiel gebracht. Eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Aber tatsächlich ist das ja gar nicht so selten in dem Berufsbild zu finden.
Nee.
Ja, und jetzt hast du gerade eben gesagt, 2.950, das entspricht 17 Euro die Stunde.
Ja.
Ja, und wir hatten ja mal eine Auswertung unserer Daten gemacht und ich glaube, da war der Schnitt aktuell bei 16,50, 17 Euro sowas. Ne? Also das ist ziemlich genau das, was die ZFA im Schnitt verdient, ne? Was sie auch bräuchte, um besser gestellt zu sein, als wenn sie nicht arbeiten geht. Das heißt, ein Teil davon verdient ja jetzt schon weniger. Ne?
Ja.
So, je nachdem, in welcher Situation sie sind. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber das verschärft das Problem absolut.
Bei Verheirateten sieht es nicht viel besser aus.
Ja, ja.
Da haben wir das Problem, dass der Mann halt in der Regel jetzt auch nicht, sag ich mal, ein Top-Verdiener ist, sondern normalerweise hat er dann ein gutes Gehalt, dann ist der Steuerklasse 3, die ZFA Steuerklasse 5, das kennt ihr, das sieht dann auf dem Lohnzettel so aus, als ob sie nichts nach Hause bringt. Und auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt, stellt sich der Eindruck ein, dass nicht arbeiten vielleicht auch eine gute Option wäre. Ne?
Mhm.
Unsere Regierung will übrigens Steuerklassen 3 und 5 loswerden. Ich glaube, für Zahnarztpraxen wäre das netto eine gute Idee, weil dann würden eure Arbeitnehmerinnen alle in die 4 rutschen und hätten netto mehr, ohne dass brutto mehr reinkommt.
Ja.
Aber gut, anderes Thema.
Aber
ja, jetzt haben wir richtig schön hier Probleme aufgeknüpft. Ist geil.
Ich wollte gerade sagen, genau. Jetzt spätestens sind alle richtig deprimiert, wenn sie es nicht vorher schon waren. Und deshalb würde ich gerne, bevor wir das in den nächsten Folgen, die Lösungen, wir haben einige Lösungen schon für euch vorgedacht, Anregungen, Impulse. Wir wollen es natürlich mit euch diskutieren. Bevor wir das in den nächsten Folgen angehen, wollen wir aber auch heute natürlich mit einem positiven Impuls enden und euch schon mal so ein paar Gedankenspiele und Ideen mitgeben, wie wir uns der Sache nähern können, wie wir es angehen können, wie wir Lösungen für unsere Praxis entwickeln können. Es gibt, wenn wir über Lösungen des Problems sprechen oder der Herausforderung, sagen wir mal, eigentlich so zwei Ebenen aus unserer Sicht. Ja? Und das eine ist die sogenannte Mikroebene, also ich in meiner Praxis, was kann ich tun für mich? Ja, um meinen Hals aus der Schlinge zu ziehen sozusagen. Und die zweite Ebene ist die Makroebene. Was können wir als Zahnärzteschaft tun, um dem Ganzen zu begegnen? Ja. Und lasst uns ruhig mal auf der Mikroebene kurz anfangen. Die löst natürlich nicht das Gesamtproblem, ne, dass wir zu weniger haben. Christian hat es gerade eben gesagt, wie viele Auszubildende da eigentlich nur reinkommen. Es ist die Spitze des Eisbergs, die wir gerade sehen. Wir sehen in den Praxen wirklich, ich muss sagen, wirklich erstmalig sehe ich es in fast jeder Praxis, dass das Problem da ist, dass sie wirklich Stellen ausschreiben und einfach sich keiner bewirbt. Ich habe erstmalig Praxen, wo Zahnärzte assistieren den Kollegen, Kolleginnen, weil sie keine Assistenz haben. Das ist natürlich die teuerste Variante. Ne? Also wir sind wirklich mitten im Problem. Das heißt, das, was gerade stattfindet, ist ja natürlich erstmal auf der Mikroebene. Was kann ich in meiner Praxis tun, um der ganzen Sache entgegenzuwirken? Ne? So, was wir dabei machen, ist ja eigentlich ein sogenannter War for Talents, eine Umverteilung. Ne? Im ersten Moment kämpfen wir mal dafür, wie kriegen wir Mitarbeiter in unsere Praxis? Also wie kann ich die dazu begeistern, dass sie zu mir kommen, wenn sie überhaupt in den Beruf wollen oder in den Beruf sind? Und natürlich auch, wie kann ich meine Mitarbeiter halten, die gut sind? Ne? Und dazu gehören eben die vorhin angesprochenen Gehaltssteigerungen. Also Schritt 1 ist, mit dem arbeiten, was wir haben. Dazu gehört, vorhandene Mitarbeiter binden. Ja, ich glaube, da haben viele mittlerweile schon immer mehr den Fokus drauf. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, Christian. Ich habe das Gefühl, dass es doch immer mehr Inhaber, Inhaberinnen gibt, die sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mal intensiv damit, wie ich gute Leute halten kann, binden kann, und die sich sehr viel auch damit beschäftigen, wie sie ihr Team glücklich machen können, und die auch versuchen, das Thema Wertschätzung höher zu hängen. Ja. Ich nehme es noch so ein bisschen wahr, dass es Einzelnen sehr gut gelingt. Das sind die eine starke Haltung dazu haben, die das wirklich aus Überzeugung tun. Und anderen, habe ich so den Eindruck, gelingt es nicht so gut. Die tun sich sehr, sehr schwer damit. Und da habe ich immer das Gefühl, weil sie es nur tun, weil sie das Gefühl haben, ich müsste das tun. Und die nicht wirklich davon überzeugt sind.
Ja, und ich glaube, der Trick ist ja sozusagen, der ist ja immer, ich bin total bei dir, und da ist ja oft so eine, da schwingt ja, ich weiß auch, dass wir jetzt hier wieder Feedback kriegen werden, weil da schwingt ja oft auch sowas mit von, ja, was denn noch alles?
Ja.
Ne? Und das auch, ich kann das auch total verstehen. Ne? Gängiger Spruch auch, der ja in der Branche öfter fällt, ist, Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Das ist absolut völlig richtig. Ich glaube, auch darüber muss man reden. Wir sehen natürlich, dass die Nachfrage nach Coaching-Dienstleistungen bei unseren Partnern, nach Teamtagen, nach Teamschulungen, nach Werteschulungen, nach diesem Thema, wie können wir zusammenarbeiten, wie können wir uns gegenseitig wertschätzen, die explodiert, ja, die ist unfassbar hoch. Und ich glaube, manchmal wird aber verwechselt, Wertschätzung ist eigentlich auch so eine Worthülse. Echtes Interesse an dem Menschen wird dann, glaube ich, manchmal verwechselt mit, ja, wir waren auf Mallorca und in Cochem an der Mosel und hatten eine Weihnachtsfeier im Vier-Sterne-Hotel, was denn noch alles? Das sind eigentlich eher Perks irgendwie. Das ist auch was gut ist, dass sich alle mal sehen und zusammenarbeiten können. Aber ich glaube persönlich sehr stark daran, du kannst niemanden so gut, glaube ich, glücklich machen und binden an deine Praxis wie mit einer echten, persönlichen, menschlichen Bindung auch irgendwie. Ne? Und da kommt dieses Thema mit den Führungsspannen wieder rein, was wir schon mal hatten. Das ist natürlich in einem Laden von 50 Leuten, wo ich eine Hierarchieebene habe und eine Personalmanagerin, deutlich schwieriger. Es ist fast unmöglich, alle persönlich, menschlich zu binden, indem ich wirklich ihre Lebensumstände kenne, mich wirklich dafür interessiere, als das jetzt ist, wenn ich 3 oder 4 Leute habe. Und dementsprechend sehen wir natürlich auch, dass in diesen sehr kleinen Praxen ja oftmals Teams seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Und je größer das Ding wird, desto größer ist einfach die Fluktuation. Ne? Also Wertschätzung, Bindung ist nicht, oder persönliches Interesse und echte Wertschätzung ist nicht unbedingt dasselbe wie, wir machen doch Events und haben ja den Obstkorb und du kennst ja auch alles, ne? Mhm. Nichts davon ist falsch, aber es ist eben notwendig, aber nicht hinreichend.
Ich finde sogar interessant, dass, ich habe immer wieder das Gefühl, dass die besonders viel geben, die sagen, wir haben das und wir haben ein Jobrad und wir haben Tankgutschein und jenes, dass das meistens die sind, die am wenigsten Wertschätzung ja. von ihrem Team bekommen, die total enttäuscht sind, dass das nicht zurückkommt. Ja, weil das so wie der Gießkanne so ein bisschen ist und weil unheimlich viel reingegeben wird und das nicht so aus dem Team rauskommt.
Ja. Da müssen wir unbedingt auch mal mit jemandem drüber reden, der das besser versteht. Ja. Das ist 100% ist das so. Das ist auf jeden Fall so.
Ja.
Was schade ist, ne? Weil eigentlich sollte es symbiotisch sein.
Aber vergesst wirklich nicht, in eure Bestandsmitarbeiter zu investieren, sie zu binden, sie glücklich zu machen, sie auch mal zu fragen, bist du glücklich? Und was würde dich noch glücklicher machen? Was fehlt dir? Ne? Das ist eine Übung, die wir zum Beispiel auch gerade sehr stark mit unserem Team machen. Super toll, muss ich wirklich sagen, richtig gut, weil man da ganz, ganz viel mitbekommt eigentlich auch. Und natürlich fangt auch bei der Entlohnung bitte bei den Bestandsmitarbeitern an. Ja?
Ja, ein Verbesserungsvorschlag, ich würde nicht fragen, bist du glücklich, ich würde fragen, wie glücklich bist du?
Wie glücklich bist
du? Von 0
so machen wir es ja auch.
Weil sonst kommt, ja. Wie geht's dir? Gut. Nee, das ist Eye-Opening, ne? Und wenn 7, was, oder wenn 4, was fehlt zu 10, ne? Mhm. Zum Beispiel. Und ich glaube, das ist so, manchmal wird an der falschen Stelle immer noch draufgeschmissen, ne? noch ein Team-Event, noch mehr, eine Obstkorb und was weiß ich was. In Wirklichkeit ist an der Stelle gar kein Problem. Das Problem hat der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ganz woanders. Mhm. Ja? Und da ist das, glaube ich, eine gute Übung. Und das ist natürlich Arbeit. Und das ist natürlich, da muss ich den Führungshut aufsetzen. Absolut. Das wollen ja viele auch schon von der Grundhaltung her nicht. Nehme ich mich explizit ein. Das ist jetzt nicht ein Thema, wo ich morgens so aufstehe und denke, ja, heute Teamgespräche, Entwicklungsgespräche, geil, das ist ja, dafür lebe ich. Nee, das ist natürlich für uns alle ungewohnt. Aber das ist, glaube ich, da muss man der Sache auf den Grund gehen und auf den Kern kommen.
Und ich glaube auch wirklich mit dem Team sprechen. Ich habe jetzt mehrere Inhaber gehabt, die das ganz toll gemacht haben, die eben, bevor sie ihre Karriereseite gestaltet haben, ganz viel mit dem Team erarbeitet haben. Was braucht ihr eigentlich? Was macht euch glücklich? Was kann ich euch geben? Was braucht ihr zum Arbeiten? Ne? Und die damit super gute Ergebnisse eigentlich erzielt haben. Und manchmal überlegt man sich was Tolles und dann ist man total enttäuscht, dass die Mitarbeiter nicht so mitziehen. Ne? Beispiel, wir machen eine dreitägige Kreuzfahrt nach Oslo oder so. Ne? Und als Inhaber denkt man sich, boah, was ich hier investiere, und die müssen das auch alle voll toll finden. Ne? Und ein Drittel der Mitarbeiter denkt sich, super, jetzt muss ich wieder meine Kinder wegplanen. Ne? Eigentlich überhaupt keine Lust drauf, stresst mich komplett, ja, mit fremden Leuten da vielleicht noch ein Zimmer zu teilen. Das heißt, da muss ich ja erstmal ins Team reinhören. Ist das ein Team, die da Lust drauf haben? Ist das ein Team, was ich so gut verstehe, dass sie 3 Tage miteinander verbringen wollen? Es darf nicht so gewollt sein. Ne? Es muss wirklich authentisch sein, es muss zu den Inhabern natürlich passen, aber auch zum Team. Und ich glaube, deshalb ist ganz wichtig, sich erstmal damit zu beschäftigen, wer wollen wir eigentlich sein, was macht uns aus, was macht uns Spaß, und was regt uns an zur guten Arbeit.
Ja.
Ne? So, und manchmal ist es weniger, als man denkt.
Gute Arbeit ist ein gutes Stichwort, weil wenn ihr jetzt das Team beisammenhaltet, ist ja die zweite Stufe, die, glaube ich, wichtig ist, wirklich auch an der Qualität der vorhandenen Mitarbeiter zu arbeiten, Mitarbeiter zu entwickeln. Das geht natürlich nicht mit jedem, ist klar, die müssen das wollen. Also man muss, glaube ich, auch Wege finden, Entwicklungsmöglichkeiten aufzutun und denen zu zeigen, dass Entwicklung Spaß machen kann. Ich würde sagen, ich habe die feste Überzeugung, dass jeder Mensch sich entwickeln will. Ich glaube, in manchen Leuten muss man es wecken oder wachkitzeln oder wie auch immer. Ne? Wir sehen aber nämlich, dass wir nicht nur ein Problem haben bei der Anzahl der abgeschlossenen ZFA-Ausbildungen, sondern auch die Weiterqualifizierung sinkt. Das hätte ich nie gedacht, ja. Aber die Anzahl der DH-Weiterbildungen und so weiter, die sinkt. Die war vor 10, 15 Jahren war die höher als heute, ja. Jetzt wissen wir aber, dass die Nachfrage nach diesen delegierbaren, präventiven und therapeutisch begleitenden Maßnahmen wie UPTs und 1040 und so weiter, dass die ja wächst. Das ist ein Wachstumsbereich und das ist ein medizinisch sehr sinnvoller und sehr wichtiger Bereich. Und wir können natürlich, glaube ich, oder andersrum, man muss nicht ZTP oder DH sein, um das alles gut zu machen. Auf der anderen Seite, wir vertreten die These, dass man eigentlich 120 Euro Stundenumsatz in diesen Bereichen anstreben muss. Nur da muss natürlich die medizinische Qualität dazu passen. Ja, ich kann jetzt nicht jede ZFA, der ich das mal einstündigen Schulung gezeigt habe, da hinsetzen und für 150 Euro, 120, 130 Euro Zahnreinigung oder gar für 200 Euro OPTs machen lassen. Ne? Sondern das muss unbedingt stimmen. Also wenn wir diese Stundensätze erzielen wollen und diese hochwertigen Behandlungen anbieten wollen, die das rechtfertigen, dann brauchen wir auch das Team, das das kann. Und da müssen wir, glaube ich, unbedingt in die Weiterentwicklung und Entwicklung investieren. Und da sind wir im nächsten Spannungsfeld, weil das natürlich immer so eine Frage ist. Ne? Ich kenne das auch, haben wir oft genug gehört. Wir zahlen der die Ausbildung, halbes Jahr später geht die. Ne? Oder wir zahlen der die Ausbildung fertig, will die erstmal mehr Geld haben. Ja, natürlich. Und da kommst du dir erstmal blöd vor, weil du zahlst die Ausbildung und zum Dank will die mehr Geld haben. Aber das muss man, glaube ich, auch gedanklich einfach ein bisschen umdrehen und sagen, ja, jetzt kann sie aber auch mehr und jetzt kann ich auch einen anderen Stundenumsatz erzielen und dann müssen wir unbedingt, was wir immer sagen, diese Kette auch oder diese Verbindung wiederherstellen. Natürlich kriegst du dann mehr Gehalt. Wir müssen jetzt aber erstmal dafür sorgen, dass du auch diese höherwertigen Leistungen erbringst und dass wir die Umsätze erzielen und davon teilen wir gerne etwas in Form eines höheren Gehaltes. Mhm.
Aber ich glaube, dass das schon häufig passiert, Christian, weil viel in diese fachlichen Fortbildungen investiert wird. Man Mitarbeiter dazu bringt, diese zu machen, die sie gar nicht machen wollen vielleicht. Ne? Also ich habe früher ja auch diese Praxismanagerinnen-Ausbildungen gemacht und immer wieder festgestellt, okay, hier sitzen Leute, die wirklich Gas geben in der Praxis, die das richtige Mindset haben, die fast nicht hier sitzen können, weil die Praxis abfackelt, wenn sie nicht da sind. Und hier sitzen Leute, die da überhaupt keine Lust drauf haben. Ne? So, die kriegen das bezahlt, die werden freigestellt und eigentlich wollen sie den Beruf gar nicht ergreifen oder diese Weiterentwicklung wollen sie gar nicht. Und ich glaube, dass es bei vielen auch schon ganz weit vorne anfängt, nämlich zum Beispiel in der Ausbildung, dass wir unbedingt auch an der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten. Ne? Natürlich sagen jetzt viele vermutlich, ich bin Zahnarzt, was soll ich denn jetzt noch machen? Jetzt muss ich hier noch Trainer sein. Ich kann mir auch Leute reinholen, die mich dabei unterstützen. Aber ich glaube, das, was du schon gerade eben gesagt hast, man kann viel rausholen aus den einzelnen Mitarbeitern. Und ich glaube, dass es jedem gut tut und sich jeder gerne weiterentwickelt, ne? In was auch immer. Das muss nicht immer fachlich sein. Das kann auch einfach sein, vom Mindset weiterzukommen, ne? Zu lernen, hey, guck mal, wenn ich hier mit Gas gebe, wenn ich was für fürs Team tue, wenn ich was für meinen Chef, meine Chefin tue, dann geht's mir auch besser. Ja, das sind Themen, die man unbedingt nicht vergessen sollte. Ja, und das hat natürlich dann auch was damit zu tun mit dem Wohlfühlen. Ne? Da sind wir beim Thema gutes Betriebsklima. Und ich glaube, das ist mit der häufigste Grund, warum Mitarbeiter, Unternehmen oder auch die Zahnarztpraxis verlassen. Das hören wir übrigens auch bei unseren Bewerbern häufig, ne? Dass sie sagen, mir ist ganz wichtig, dass es kein Hintenrum gibt, dass kein schlechtes Klima ist, dass hier Wertschätzung stattfindet, kein Zickenkrieg und so weiter und so fort. Das sind Themen, die Mitarbeiter gehen lassen, eben kein gutes Klima, ne? Häufig auch aus einem gewissen Stress heraus. Ja, einfach eine komplette Überforderung, dann gepaart damit, dass man sich nicht wohlfühlt im Team. Das ist, glaube ich, mit einer der größten Faktoren, warum Mitarbeiter gehen. Und deshalb sollte ich daran unbedingt arbeiten. Ne? Gleichzeitig führt das natürlich dazu, nicht nur, dass sie nicht gehen, sondern dass sie vielleicht auch weniger krank sind. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich gehe da nicht gerne hin, dann melde ich mich natürlich auch leichter krank. Ne? Dann habe ich öfter mal Kopfschmerzen oder sonstige kurze Begleiterscheinungen, die mich davon abhalten, zur Arbeit zu gehen, weil ich einfach nicht gerne hingehe. Ne? Und natürlich auch den Krankenstand senken in meiner Praxis hilft erstmal, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, weil ich vielleicht nicht so viel Puffer aufbauen muss, um meine kranken Mitarbeiter ständig abzufangen. Ne?
Das sind ja unbewusste Handlungen. Ja. Ne? Ich glaube, die meisten Leute überlegen sich nicht morgens, ah, ich habe keinen Bock auf meinen Job, ich mache jetzt. Sondern da ist dann schon so dieses, morgen ist Montag, oh, keine Lust. Und dann am Montag hat man mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Kopfweh. Oder dann irgendwie, das wird auch dann, ne, dann fühlt man auch sehr stark in sich rein und dann geht man eben nicht hin. Ne? Mhm. Und ich glaube, dafür ist wichtig, das hast du eben schon so ein bisschen subsumiert unter dem guten Betriebsklima, aber auch eben ein gutes Arbeitsklima, glaube ich, und ein realistisches Pensum. Wir hatten es vorhin davon, schneller arbeiten, länger arbeiten, schwierig, ne? Ich glaube, was wir brauchen, ist tatsächlich ein Bewusstsein dafür, und das, da können wir, glaube ich, auch ehrlich sein, es ist nicht so, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, es ist etwas, woran wir gerade scheitern, dass wir Überstunden vermeiden, zumindest soweit es geht, dass wir das Arbeitspensum für das Team realistisch setzen. Wir sind ja die Ersten, die sagen, die Stundenumsätze müssen hoch, ne? Aber es muss eben nicht über die Peitsche gehen, sondern man muss halt eben smart arbeiten. Man kann darüber, es ist eine saubere Terminierung, eine intelligente Terminierung, ja, ohne Lücken, mit Blöcken, mit Timeboxing, alles, was wir in Stromberg besprochen haben, Diana, mit den Teilnehmern. Intelligente Pausenregelungen, vielleicht Dienstpläne ohne Pausen, ne? Also so, dass es halt arbeitsrechtlich zulässig ist, aber das geht ja. Dann sind die Leute 2 Stunden früher zu Hause, und haben aber trotzdem die gleiche Arbeitszeit gearbeitet. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema Preise, weil wenn ich jetzt sage, ihr dürft das Team nicht ausquetschen, sondern ihr müsst einen realistischen Workload irgendwie auch dran setzen, dann stellt sich ja wieder die Frage, ja, wo kommt denn das Geld her? Und ich glaube, das kann auch, ich finde, am Beispiel der PZR helfen zu verstehen, warum die einfach nicht 80 Euro kosten kann. Ne? Selbst wenn das für mich als Praxis irgendwie gerade hinhaut. Ja. Wenn wir sagen, 120 Euro Stundenumsatz brauchen wir, dann müssen wir vielleicht auch 120 Euro für die 1040 nehmen. Dann kommen ein paar OPTs und ein paar IPs dazu und ein paar Terminausfälle und dann geht sich das in Summe aus, ohne dass wir krassen Stress haben. Ja? Bedeutet aber gleichzeitig auch, dass wir dann die passende Terminlänge dazu haben. Also es ist natürlich ein Geben und ein Nehmen und es muss irgendwie alles ein bisschen eine Balance finden.
Ja, dazu machen wir unbedingt auch eine Folge, Christian, weil auch das Thema Pausenregelung, ja, also das sehen wir ja, kriegen wir auch über unser Pepito-Team mit, das Thema Pause, das spielt fast keine Rolle in den Praxen und das finde ich echt dramatisch. Also nicht nur, dass man es eigentlich müsste, das ist nicht gesund. Ne? Und oft wird dann gesagt, ja, irgendjemand sagt schon ab oder zwischendurch kann man mal in sein Brot beißen, das ist keine Pause. Ne?
Ja, so.
Und das sind Stressoren.
Oder halt das Modell, die Praxis macht von 1 bis 3 zu. Und die Mitarbeiter sitzen 2 Stunden darum. Das gibt es genau, ja auch Gegenteil, noch. Gegenteil, ja? Genau, Gegenteil. Da ist ja überhaupt kein Gegeben. Ne? Das ist ja für die gefühlte Arbeitszeit, die nicht produktiv ist.
Ja,
ne? Absolut. Und dann sind wir eben bei dem Thema Einsatz auch optimieren. Also wir haben gesagt, ihr müsst mit dem Vorhandenen arbeiten, ihr müsst das Vorhandene halten, ihr müsst das Vorhandene ausbilden, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr möglichst oft in der Praxis sind und nicht auf dem Sofa. Und ich sage jetzt wirklich, ihr müsst doch, wenn man immer sagt, ja, ihr solltet oder wir würden euch einladen zu, das soll man angeblich.
Nee, das haben wir ja zehn Jahre gesagt.
Ne? So. Und wir müssen eben auch schauen, dass wir Leerlauf vermeiden, dass wir einen intelligenten Einsatzplan haben, eine intelligente Schichtplanung, ne? Und das, was du eben sagtest, ich glaube, da gehören dann am Ende des Tages auch das Thema Transparenz dazu, dass überhaupt mal jeder weiß, wann arbeite ich, wo, wie setze ich meine Arbeitszeit zusammen, wo habe ich Pausen, wo habe ich sie nicht, wie viele Überstunden habe ich gemacht, wie viel Urlaub habe ich noch. Und da gehört natürlich dann so etwas dazu wie Pepito, um das auch abzubilden und für die Mitarbeiter sichtbar zu machen.
Und das ist die eine Stelle, wo ich mein Team nicht fragen muss. Ja, das ist die eine Stelle, wo ich grundsätzlich verstehen muss, was sind für Trends da und auf was sollte ich eingehen, wo ich aber nicht für jeden Einzelnen eine individuelle Regelung finden kann, sondern wo ich eine Haltung dazu entwickeln muss. Ne? Wenn ich mein Team frage, wollt ihr Pause oder früher heimgehen, sagen die früher heimgehen. Und trotzdem haben sie dann Burnout, wenn sie 9 Stunden durcharbeiten und keine Pause hatten. Ja, da muss ich eine Haltung entwickeln und für mich entscheiden, wie ist es gut, dass es effizient ist. Natürlich kann ich dann auch nochmal vom Team mir das Feedback holen, passt das? Ne? Aber da muss ich, glaube ich, als Chef, Chefin, dann tatsächlich die Rahmenbedingungen schaffen.
So sieht's aus.
Genau. So, das wollen Mitarbeiter halten, ne? Und mit dem arbeiten, was wir haben.
Genau, und dann als sozusagen ist völlig klar, als zweiter Punkt kommt natürlich Mitarbeiter gewinnen und da gehen wir jetzt auch nur einmal drüber, weil wir dazu noch im Detail drauf eingehen, aber es geht natürlich darum, einmal, wir brauchen Fachkräfte, ja, da machen wir, glaube ich, separate Folgen dazu, aber die könnt ihr gewinnen lokal im Web. Mir kommt immer zu kurz der Gedanke vor Ort. Ja, überlegt euch mal, wie viel 1000 Leute ihr im Jahr in der Praxis habt und wie viel mit Familienmitgliedern, wie viel Kontakte ihr da habt. Da muss man nicht unbedingt bei Mr. Google Geld einwerfen. Wir können und sollten aber natürlich auch über das Thema Quereinsteiger nachdenken. Ja, Gastro und Hotellerie und Einzelhandel jagen uns Leute ab. Wir haben es schwieriger in die andere Richtung, aber vielleicht müssen wir es probieren, da wo es geht. Empfang, warum nicht?
Das wird auch tatsächlich viel gemacht, Christian. Also
ich weiß.
Hotellerie, das ist schon gang und gäbe. Ne? Gastro ist jetzt neu. Ne? Das Schöne ist, das sind Menschen, die kommen aus schlechteren Bedingungen. Ne? Also die haben vorher auch nicht viel verdient. Die sind Wochenende- und Nachtarbeit gewöhnt. Die freuen sich total, wenn sie einfach von morgens bis abends arbeiten dürfen. Ja?
Klar, das wird gemacht. Und ich glaube, wir müssen es aber nochmal auf 11 sehen.
Noch mehr. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist dieses globale Recruiting. Das war mir jetzt komplett neu. Also ich habe jetzt von mehreren Praxen gehört, dass sie eben Agenturen einschalten, wo sie zum Beispiel aus Vietnam Mitarbeiter holen, die dann oft in der Gruppe kommen, die vorher Deutschkurse kriegen, dann einigermaßen Deutsch können, ja, und dann hier eingesetzt werden in einem Beruf, den sie teilweise auch nicht mal erlernt haben, ne, oder nur so in Schnellkursen, ne. Und das zeigt aber eigentlich, wie dramatisch die Situation schon ist, wenn man auf diese Mittel zurückgreifen muss. Ne? Aber auch da muss man drüber nachdenken.
Alles nicht ideal, aber sind natürlich
besser als keiner macht die Arbeit.
Wir müssen alle Hebel ziehen. Ne? Dann das Thema Azubis, da hatten wir drüber gesprochen. Das ist auch eine Aufgabe natürlich für die BZEG und für die Landeszahnärztekammern und irgendwie eine Kollektivaufgabe, aber ich glaube, es wird kein Weg dran vorbeigehen, hier wettbewerbsfähige Gehälter zu bezahlen, mindestens für einen Job, der, glaube ich, überdurchschnittlich herausfordernd und anstrengend sein kann. Ich glaube, da wird es einfach nicht anders gehen, als den jungen Menschen da auch zu zeigen, hier kann man auch gutes Geld verdienen. Ja.
Aber noch wichtiger vielleicht als letzten Punkt für das Thema auf der Mikroebene, ne? Wie finde ich denn überhaupt Mitarbeiter und diesen War for Talents, wie kriege ich denn die Leute? Beschäftigt euch sehr intensiv damit, wie ihr nach außen wirkt. Ja, wie ihr als Arbeitgeber wahrgenommen werdet. Habt ihr eine Attraktivität als Arbeitgeber? Wir sagen immer, es gibt immer dieses Wort der Arbeitgebermarke, ne? Seid ihr ein attraktiver Arbeitgeber? Und was sendet ihr über eure Homepage? Ich habe jetzt regelmäßig Praxen, die Agenturen beauftragen, teure Kampagnen zu fahren, um Bewerbungen zu kriegen. Und wo ich dann aber entweder gar keine Karriereseite auf der Homepage finde oder eine Seite finde, wo ich gar nicht das fühle, was die Praxis ausmacht, oder komplett seltsame Dinge gesendet werden, ja. Also das bitte unbedingt auch mal angucken und das sollte authentisch sein. Seid so authentisch wie möglich, dann findet ihr die Leute, die zu euch passen.
Mhm. Genau, und jetzt haben wir über die Mikroebene gesprochen und vielleicht noch zwei Sätze auf der Makroebene. Also viele von den Dingen, die wir eben besprochen haben, gelten da 1:1. Ich habe es eben schon gesagt. Also es wird eine gemeinsame Aufgabe sein, dieses Berufsbild attraktiv zu machen. Da gibt es auch schon viele Initiativen, das wissen wir. Da gibt es schon coole Social-Media-Geschichten, da gibt es schon Gruppen, die sich zusammentun. Lasst uns das bitte viel, viel mehr machen. denkt an die WhatsApp aufgebaut Community. Vielleicht können wir da etwas anstoßen. Wir werden das Berufsbild zusammen aufwerten müssen, wenn wir in Zukunft noch ausreichend Leute haben wollen. Vor allen Dingen im Einstiegsbereich, habe ich gesagt, wird es über die Gehälter gehen. Und ich glaube, wir sollten es einfach versuchen, junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Da sind ja ganz, ganz tolle Sachen drin. Wir müssen, glaube ich, schauen, dass wir den Pool an jungen Menschen, die sich dafür interessieren, größer machen. Und vielleicht könnt ihr dafür nicht nur bundesweit zusammenarbeiten, sondern vielleicht sogar ausnahmsweise auch mal lokal. Ich weiß es nicht. Man kann zusammen auf Jobmessen gehen, man kann zusammen in Schulen diese Berufsbildungstage begleiten. Warum denn nicht? Geht mit euren anderen Praxen aus dem Ort zusammen dahin. Ich weiß nicht, was dagegen spricht. Ihr seid alle anders und ihr sprecht unterschiedliche Menschen an. Aber wenn ihr zu dritt da steht und sagt, das ist ein geiler Beruf.
Dann, oder eure Mitarbeiter noch besser.
Oder eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann sendet es vielleicht auch eine starke Message. Und wenn ihr euren lokalen Pool vergrößert, nicht jeder findet beim ersten Versuch die richtige Praxis, hey, dann sind die Mitarbeiter des anderen von heute, sind eure von morgen und andersrum. Aber ich glaube, tut ihr euch auch gegenseitig vielleicht sogar eher Gutes, als dass ihr euch gegenseitig schadet.
Genau. Und das ist definitiv besser, als sich gegenseitig die Mitarbeiter abzujagen. Das muss aus unserer Sicht langfristig enden. Natürlich verstehe ich total, jeder versucht jetzt einfach Mitarbeiter zu kriegen für sich. Aber wenn der Pool nicht groß genug ist, nutzt das alles nichts. Lasst uns den Pool vergrößern und gemeinsam Initiativen starten, um, ja, wie die Christian gerade schon gesagt hat, junge Menschen für den Beruf zu begeistern.
Absolut. Dieses gegenseitige Abjagen und das Recruiting von neuen Mitarbeitern ist immer ein Wegwerben von woanders. Das müssen wir reduzieren. Das muss die Ultima Ratio sein. Und wir müssen alle anderen Mittel bitte vorher ausschöpfen. Es führt zu einer Gehaltsspirale, die zwar irgendwie gut für die Angestellten ist, aber es führt zu den ganz vielen von den Problemen, die wir vorhin besprochen haben. Es führt zu ganz viel Unruhe, zu ganz viel Ineffizienz in den Praxen, zu ganz viel Wechselkosten, zu riesen Marketingkosten. Praxen geben fünfstellig im Jahr aus, und zwar nicht wenige, sondern sehr viele, um überhaupt Bewerbungen zu kriegen. Und es fördert am Ende das Söldnertum. Lasst uns dieses Geld lieber da reinstecken, diese jungen Menschen auszubilden und gut zu bezahlen.
Genau, und auch wir werden definitiv tätig werden. Da werdet ihr sicherlich noch ein bisschen was mitbekommen die nächsten Wochen und Monate. Ja, ich denke, Christian, wir sind am Ende dieser Folge und haben das Thema umfassend besprochen, oder zumindest hoffen wir, dass wir euch ein bisschen klar machen konnten, wie die Situation ist. Selbst wenn ihr zwischendurch etwas deprimiert wart, das ist eigentlich immer ganz gut, weil das führt meistens dazu, dass man dann auch handelt, ja, wenn die Not einfach am größten ist und man wirklich sieht, wie dramatisch die Situation ist. Und wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem die Motivation behaltet, das Thema anzugehen. Wir unterstützen natürlich auch gerne dabei. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, kommt gerne in unsere WhatsApp-Community und besprecht das Thema mit uns. Vielleicht können wir neue Ideen generieren, wie die gesamte Zahnärzteschaft das Thema angehen kann. Ansonsten, wenn ihr das Thema Praxispersonal und den effizienten Personaleinsatz angehen wollt, dann schaut euch doch gerne mal unsere Personalsoftware Pepito an. Die ist nur für Zahnarztpraxen entwickelt. Wir haben eine ganz persönliche Beratung durch unser erfahrenes Team. Die helfen euch gerne, euch damit auseinanderzusetzen, wie setzen wir eigentlich unser Personal effizient ein. Außerdem ist natürlich alles rund um das Thema Personalmanagement, Urlaubs- und Vertretungsplanung und so weiter abgedeckt. Und das sind Themen, die euch einfach in Zukunft immer mehr beschäftigen werden. Deshalb einfach auf unserer Homepage www.solvi.de/pepito gehen, und da findet ihr ausreichend Informationen zum Thema Personaleinsatz und Personalmanagement. Genau, wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat und freuen uns auf eine hoffentlich super anregende Diskussion in der Community.
Wunderbar. In dem Fall bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.